So, nochmal guten Morgen von mir und alles Gute zum Geburtstag euch allen. Es ist Pfingsten, die Gemeinde Jesu feiert heute Geburtstag, weil an Pfingsten wurde der Heilige Geist gegeben. Und seither gilt das, was in 1. Korinther 12, Vers 13 steht, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Und ich finde es immer wieder schön bei uns in der Gemeinde, dass wir hier auch so eine Vielfalt haben. Wir haben Leute, die kommen aus Rumänien, wir haben Leute, die kommen aus Russland ursprünglich oder aus Kasachstan, wir haben Leute, die kommen aus Vietnam, und jetzt haben wir heute auch noch Besuch aus Schwaben, habe ich vorher gehört beim Gebet. Hat mich sehr gefreut. Und aus dem Westerwald, also wir sind einfach die Gemeinde Jesu, das ist was Weltumspannendes. Und wir sind alle durch den einen Heiligen Geist zu einem Leib getauft, und das ist die Gemeinde Jesu. Ja. Und vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, wenn er in den Gemeindenachrichten nachgeschaut hat, was denn heute für ein Text dran ist, dass da ein Text aus dem Alten Testament erwähnt wird. Was hat das mit Pfingsten zu tun? Wir werden es nachher sehen. Es hat mehr mit Pfingsten zu tun, als man auf den ersten Blick denkt. Aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch bitte mal auf das erste Königebuch, 1. Könige 19, die Verse 19 bis 21. Erster Könige 19, 19 bis 21. Und er, also Elia, ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her, und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er aber sprach zu ihm: Geh hin und kehre wieder zurück, denn was habe ich dir getan? Da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk, das sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Und die zweite Textstelle, die wir noch lesen, ist 2. Könige 2. Die Verse 1 bis 15, also 2. Könige 2, bloß ein paar Seiten weiter hinten, die Verse 1 bis 15. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Jericho. Da traten die Prophetensöhne, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Ich weiß es auch, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Prophetensöhnen gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber in einiger Entfernung auf, während diese beiden am Jordan standen. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug damit das Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass sie beide auf dem Trockenen hindurchgingen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach, du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief, mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Als auch die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa, und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Ja, soweit der Bibeltext für heute. Ich würde gerne noch beten, dürft dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, das heute noch ja, genauso aktuell ist wie damals, als es aufgeschrieben wurde, das heute noch genau dieselbe Kraft hat wie ja, vor 1000 und 2000 und 3000, 4000 Jahren. Danke dafür. Und Herr, wir bitten dich, dass du ja, uns heute Morgen segnest, dass du zu uns sprichst und ja, dass ich deinem Wort auch nicht im Weg stehe. Amen. Ja, in unserem Text, den wir jetzt gelesen haben, da bekommen wir so einen kleinen Einblick in diese Beziehung von Elia und Elisa. Und man könnte es eigentlich als so eine Art Jüngerschaftsbeziehung bezeichnen. Und solche oder so ähnliche Jüngerschaftsbeziehungen, die findet man in der Bibel immer wieder. Mose und Josua ist ein ganz bekanntes Beispiel. Dann Jesus und die Jünger, da steckt sogar im Namen mit drin, die Jünger von Jesus. Paulus und Timotheus oder eben jetzt hier Elia und Elisa. Und ich habe die Predigt heute mal in drei Teile aufgeteilt. Und im Prinzip ergibt sich diese Aufteilung ziemlich genau aus dem Text. Der erste Punkt wäre berufen, der zweite befähigt und der dritte bestätigt. Also berufen, befähigt, bestätigt. Und fangen wir vorne an mit berufen. Der Elisa wurde auf eine ganz besondere Art und Weise berufen. Elia kam zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Und das war damals einfach ein Zeichen dafür, dass die Autorität und die Macht von dem, der den Mantel hatte und es auf den anderen warf, auf den überging, auf den der Mantel geworfen wurde. Und da der Elia ein bekannter Prophet war, war für den Elisa natürlich klar, ich bin offensichtlich zum Prophetendienst berufen. Jetzt die Frage, hat der Elia den Elisa einfach aus irgendeiner Laune heraus berufen? Sicherlich nicht, also das ist eher eine rhetorische Frage. Aber in 1. Könige 19, 19, da lesen wir auch, und er ging von dort hinweg und fand Elisa. Und das, was man findet, hat man im Normalfall davor gesucht. Sicherlich gibt es manchmal auch Dinge, die man durch Zufall findet, wie das Ein-Cent-Stück auf dem Gehweg. Aber normalerweise geht dem Finden das Suchen voraus. Und im Fall Elia, Elisa, da ist das eigentlich eindeutig. Der Elisa war nämlich an den 11 anderen Männern, die dort auch gepflügt haben, zusammen mit dem Elisa, an denen war er vorbeigegangen. Bis zum Letzten. Und da, über den Elisa, da hat er den Mantel geworfen. Und der Name Elisa bedeutet übrigens, mein Gott ist heil. Und wir wissen leider über Elisas Vorgeschichte eigentlich gar nichts. Also er kam offensichtlich aus wohlhabendem Elternhaus. Er hatte 11 Knechte, mit denen er zusammen gepflügt hat. Und er selber hat auch mitgepflügt. Aber sein Name, mein Gott ist heil, der macht deutlich, wie er zu Gott stand. Und er war sicherlich eine von diesen 7000 Personen, von denen wir in 1. Könige 19, Vers 18 nachlesen können, Könnt es mal mit aufschlagen, 1. Könige 19, Vers 18. Da jammert davor der Elia, wie schlecht es ihm geht, dass er der Einzige ist, der noch an den Gott Israels glaubt. Und da gibt ihm Gott eine Antwort und sagt, ich habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Und Elisa war sicherlich einer von diesen 7000, die noch zu dem wahren Gott standen, zu dem Gott Israels. Ja, mein Gott ist heil. Das bedeutet der Name. Und wir können uns die Frage stellen, glauben wir das eigentlich noch, dass unser Gott heil ist? Dass in ihm das Heil ist? Und zwar auch in ihm allein. Der Petrus, der hat es geglaubt. Also Petrus, kennt ihr alle. Schlagt mal mit mir auf, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das ist ein Ereignis, was kurz nach Pfingsten stattfindet. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da wird Petrus vom Hohen Rat verhört und er sagt dann, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Also genauso wie der Elisa es durch seinen Namen ausdrückte, mein Gott ist heil, so drückt es Petrus durch das aus, was er vor dem Hohen Rat aussagt, einige tausend Jahre später. Und diese Botschaft hat sich heute, nochmal 2000 Jahre später, auch nicht verändert. Sie ist schon immer dieselbe Botschaft. Unser Gott ist heil. In dem dreieinigen Gott der Bibel, da ist das Heil zu finden, in keinem anderen. Und sicherlich wird es heute nicht mehr so arg gern gehört, weil wir ja eine ganz tolerante Gesellschaft sind. Und deswegen, die tolerante Gesellschaft tut sich mit absoluten Wahrheiten ziemlich schwer. Aber es ist einfach so, dass es bei einer Wahrheit keine Toleranz gibt. Und das muss man akzeptieren, ob es einem gefällt oder nicht. Wenn ich nachher nach Hause gehe und meine Wohnung aufschließen will, dann brauche ich dazu den richtigen Schlüssel. Den hier. Das ist der richtige, der mit grün, so kann ich mir das gut merken. Wenn ich es mit dem anderen versuche, werde ich nicht in meine Wohnung reinkommen. Weil meine Wohnungstür, die ist da furchtbar intolerant. Die akzeptiert einfach keinen anderen Schlüssel als den richtigen. Und da bringt es auch nichts, wenn ich anfange, mit der Tür zu diskutieren oder sie anschreie oder sonst irgendwas mache. Sie akzeptiert nur diesen einen richtigen Schlüssel. Anders kriege ich dieses Schloss nicht auf. Und bei Türen ist das völlig, völlig klar für jeden von uns. Aber ist uns im Glauben auch noch genauso klar, dass es nur den einen wahren Gott gibt, den Gott der Bibel, dass es auch nur einen Weg zu Gott gibt, und zwar Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und an dieser Wahrheit müssen wir einfach festhalten als Gemeinde, und ich glaube, das tut ihr auch, aber ich möchte euch Mut machen, das auch weiterhin zu tun. Es ist in keinem anderen das Heil. Ja, der Elisa, mein Gott ist heil, wird von Elia berufen, und zwar dann, als er gerade dabei war zu arbeiten. Also der Elisa war offensichtlich kein Faulenzer, der nur andere für sich arbeiten hat lassen, sondern er hat selber mit angepackt. Und wie schon vorher gesagt, er kam nicht aus armen Verhältnissen, weil er hatte noch 11 Knechte, die mit ihm zusammen gepflügt haben. Also hätte er eigentlich gar nicht unbedingt selber mit aufs Feld gehen müssen, sondern hätte er daheim sitzen bleiben können und sich auf dem Sofa gemütlich machen. Aber das tut er nicht, sondern er geht mit und arbeitet mit. Er war in dem treu, was ihm anvertraut wurde. Und ich denke, auch deshalb konnte Gott ihn berufen und ihn später auch als großen Propheten in Israel gebrauchen. Wenn wir an Jesus uns erinnern, dann sehen wir bei ihm auch, dass er viele seiner Jünger direkt von der Arbeit wegberufen hat. Und da bewahrheitet sich der Satz, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, wie sieht es denn da bei uns aus? Sind wir denn so treu in dem Geringen, was wir so täglich tun? Oder andersrum gefragt, würden wir anders arbeiten, wenn Jesus die ganze Zeit leibhaftig neben uns stehen würde? Wären wir dann vielleicht effektiver und fleißiger und gewissenhafter? Wenn wir ehrlich sind, wird es wahrscheinlich schon so sein. Ich muss sagen, bei mir wäre es sicherlich so. Ich wäre weniger abgelenkt, wenn ich wüsste, Jesus steht die ganze Zeit neben mir und schaut mir zu, was ich denn da jetzt gerade mache. Und wenn wir Christen sind, dann ist es ja tatsächlich so, dass Jesus nicht nur neben uns steht, sondern sogar durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Also er sieht nicht nur das, was wir tun oder was wir lassen, sondern er sieht sogar das, was wir denken. Und das, was der Andreas vorher gesagt hat, das ist wie mit so Röntgenstrahlen, die durchdringen. Wir sind einfach vor Gott wie ein aufgeschlagenes Buch. Vielleicht hilft uns das nächste Woche mal, da dran zu denken. Also bewusst mit diesem Gedanken zu leben, dass Jesus wirklich alles sieht und weiß, was ich tue, was ich denke, was ich sage. In Kolosser 3, Vers 23, da heißt es: Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Und da können wir unseren Alltag dran prüfen. Kannst du das, was du tust, wirklich für Gott tun? Von Herzen für Gott tun? Und wenn du es nicht von Herzen für Gott tust, warum tust du es dann überhaupt? Der treue Elisa wird also berufen von Elia, indem er diesen Mantel über ihn wirft. Und Gott lässt ihn nach dieser Berufung aber nicht einfach stehen, sondern er befähigt ihn auch. Das ist auch der zweite Punkt, befähigt. Berufen, jetzt der zweite Punkt, befähigt. Nachdem sich der Elisa von seinen Eltern verabschiedet hat und durch dieses Opfern der Rinder praktisch noch so einen Schlussstrich unter sein altes Leben gezogen hat, da folgt er dem Elisa und dient ihm. So können wir es nachlesen, 1. Könige 19. Und nach 1. Könige 19 lesen wir nichts mehr vom Elisa. Er taucht erst wieder in 2. Könige 2 auf. Und jetzt ist die Frage, was hat er denn getan in der Zwischenzeit? Also, was hat er denn getan von 1. Könige 19, Vers 21 bis 2. Könige 2, Vers 1? Ich denke, genau das, was wir in 1. Könige 19, Vers 21 lesen können, da heißt es nämlich: Und er folgte Elia nach und diente ihm. Das war die Sache, die er getan hat in dieser Zwischenzeit. Er folgte dem Elia und diente ihm. Also wenn Gott jemand beruft, dann rüstet er ihn auch aus und er befähigt ihn. Und dieses dem Elia zu folgen, das war die Befähigung für den Elisa. Das sehen wir auch in anderen Jüngerschaftsbeziehungen der Bibel, die ich vorher auch schon angesprochen habe. Also der Mose hat den Josua gehabt und der Josua war lange Zeit mit dem Mose zusammen unterwegs, hat vom Mose gelernt. Der Mose selber, der wurde von Gott auch befähigt, indem er ihn auf seine Aufgabe vorbereitet hat. Der Mose war 40 Jahre lang am Hof des Pharao, hat da die Regierungsgeschäfte gelernt. Dann war er 40 Jahre lang Hirte in der Wüste und hat gelernt zu dienen, den unteren Weg zu gehen, um danach dann 40 Jahre lang das Volk Israel führen zu können. Also ging 80 Jahre gingen dem voraus, wo Gott den Mose befähigt hat, damit er dann 40 Jahre lang das Volk führen konnte. Jesus hat seine Jünger berufen und sie sind mit ihm 3 Jahre lang durch Israel gezogen. In dieser Zeit haben sie sicherlich viel von ihm gelernt. Und sie wurden dazu befähigt, Jesus nach seinem Tod zu bezeugen, weil sie ihn eben in diesen 3 Jahren so gut kennengelernt haben, ihn und seine Lehre, waren sie nachfähig, seine Zeugen zu sein. Und bei dem Elisa ist es eben ganz ähnlich. Er war auch jahrelang mit Elia unterwegs und lernte von ihm. Und da hat er gewissermaßen dieses Handwerkszeug für seinen eigenen späteren prophetischen Dienst mitbekommen. Hier hat er gelernt zu dienen. Das heißt, er folgte ihm und diente ihm. Und der Elia war ein bekannter Prophet und der Elisa war gewissermaßen sein Praktikant. Das war sicherlich kein Traumjob, Praktikant von einem Prophet in Israel zu sein. Und wahrscheinlich hat sich dieser Elisa öfter mal zurückgewünscht, hinter seinen Pflug und einfach eine gerade Furche zu ziehen und hier nicht diese Arbeit zu machen, die doch herausfordernd und schwierig war. Vor allem, weil die Propheten Gottes sowieso noch nie besonders beliebt waren und im damaligen Israel ganz besonders nicht, weil fast ganz Israel eben dem Baal hinterhergerannt ist. Also wenn Gott Menschen beruft, dann muss das für diese Menschen nicht unbedingt ein Zuckerschlecken sein. Es ist nicht einfach immer ein wunderschöner, gerader Weg, auf dem er gerne geht, sondern es kann auch mal schwierig werden und zu einem Kampf werden. Aber wenn Gott jemanden beruft, dann können wir uns auch sicher sein, dass der Platz, an den er uns ruft, dass es der richtige Platz ist. Und dass der Elisa in der Zeit, wo er mit Elia unterwegs war, befähigt wurde, das können wir an seinem Verhalten sehen. Also wenn wir jetzt mal 2. Könige 2 aufschlagen, ich lese mal die ersten 3 Verse, einfach mal exemplarisch für das, was ich dazu sagen möchte. 2. Könige 2, die Verse 1 bis 3. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da ging Elia mit Elisa von Gilgal hinweg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie hinab nach Bethel. Da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über deinem Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweigt nur still. Der Elia und Elisa, die wussten beide, dass dieser Tag der letzte war für den Elia auf der Erde. Und der Elisa, der wich nicht von der Seite des Elia. So wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. Der Elisa wusste ganz genau, wo sein Platz war. Und zwar an der Seite vom Elia. Und das bis zum Ende. Elisa war später der Hauptzeuge für die Himmelfahrt von Elia. Und er wusste auch, dass dieser Tag, an dem Elia entrückt wurde, sozusagen der Tag der Stabübergabe war. Und obwohl der Elia in unserem Text insgesamt 3-mal auffordert zu gehen, weicht er nicht von seiner Seite. Er war sich ganz sicher, dass der Platz an der Seite Elias der Platz war, an dem Gott ihn haben wollte. Und das wird einfach deutlich durch das, dass er sagt, so wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht. Das ist der erste Punkt, wo wir sehen, dass er befähigt wurde, einfach zu wissen, wo ist mein Platz. Und dann kommen diese Prophetensöhne raus zu ihm und reden mit ihm. Und diese Prophetensöhne, das waren gläubige Leute, die einfach eingesetzt waren in den verschiedenen Städten Israels, um das Volk zu unterrichten im Wort Gottes. Das war so ihre Aufgabe. Und Gott hatte diesen Propheten gezeigt, dass er heute an diesem Tag den Elia entrücken will. Und diese Prophetensöhne, die das wissen, die fragen jetzt den Elisa, ob er es denn auch weiß, dass heute der Elia entrückt wird. Und da sagt der Elisa, ich weiß es auch, schweigt nur still. Und dieses Ich weiß es auch, das zeigt uns, dass der Elisa gelernt hatte, auf Gott zu hören. Er war dazu fähig, die Stimme Gottes zu erkennen. Das ist eine ganz wesentliche Fähigkeit für einen Diener Gottes, die Stimme Gottes zu hören und zu erkennen. Ich glaube, das sind die zwei der wesentlichen Punkte, die der Elisa gelernt hat vom Elia. Erstens zu wissen, wo ist mein Platz, wo gehöre ich hin? Und zweitens, Gottes Stimme zu erkennen und auf Gott zu hören. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage an uns, wie lernen wir denn das, auf Gott zu hören oder zu wissen, wo unser Platz ist? Wie kommen wir dahin? Weil wir haben ja keinen Elia, der einen Mantel über uns geworfen hat und mit dem wir jetzt ein paar Jahre hier durch Deutschland ziehen können. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben was Besseres. Wir haben nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns. Wenn wir umgekehrt sind und unser Leben Jesus übergeben haben, dann wohnt dieser Heilige Geist in uns. Und dieser Heilige Geist, der leitet uns in die ganze Wahrheit. In Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 17, da betet Jesus für seine Jünger. Und er betet da Folgendes. Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das heißt für uns, wir haben es doppelt gut. Wir haben erstens Gottes Wort, die Heilige Schrift, die Wahrheit vor uns liegen, der wir lesen können. Und wir haben zweitens den Heiligen Geist, der uns hilft, diese Wahrheit zu verstehen und sie anzuwenden. Und der uns auch leitet im Lesen des Wortes. Und es wäre sicherlich spannend gewesen, mit dem Elia durch Israel zu ziehen. Aber was wir heute haben, ist wirklich besser. Wir haben Gottes Wort und wir haben seinen Geist. Das ist was Wunderbares. Und wenn wir an den Punkt kommen wollen, dass wir Gottes Reden wirklich hören und auch verstehen, dann geht es nur über einen vertrauten Umgang mit ihm und seinem Wort. Die Kinder in der Kinderstunde singen das Lied, lies die Bibel, bet jeden Tag. Und ja, dieses Kinderlied, das ist eigentlich die grundlegende Wahrheit des christlichen Glaubens. Es geht ja weiter, wenn du wachsen willst. Also lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. In der Bibel, da redet Gott zu uns und wenn wir mit ihm, ja, wenn wir beten, dann reden wir mit ihm. Und wenn ich Gott und sein Wort wirklich kenne, dann habe ich eine bessere Entscheidungsgrundlage als meine Gemütslage oder irgendwelche äußeren Umstände. Dann bin ich nicht so hin und her geworfen. Der Elisa hätte ja auch sagen können, ach ja gut, wenn der Elia will, dass ich nicht mitkomme, dann wird es wohl auch nicht Gottes Wille sein, dass ich mit ihm gehe. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, dass man es von so äußeren Dingen abhängig macht. Aber der Elisa wusste es besser. Er sagt, so wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht, weil er genau wusste, wo sein Platz war. Und sowas können wir auch heute noch erleben. Bin ich fest davon überzeugt, der Gott ist heute noch derselbe, wie er damals war. Und er kann uns heute auch noch diese Sicherheiten geben in unseren Entscheidungen. Bei mir war es so, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste, dass die Frau, die sich da hinten gerade um meinen jüngsten Sohn kümmert, um unseren jüngsten Sohn, ab einem gewissen Zeitpunkt, da wusste ich, diese Frau wird meine Frau werden. Und da konnten äußere Umstände sein, wie sie wollten. Ich wusste, das wird so werden. Diese Sicherheit hatte ich. Und mittlerweile sind wir doch schon ein paar Jahre verheiratet und auch glücklich verheiratet. Es hat sich auch bewahrheitet. Aber bis ich zu diesem Punkt kam, da habe ich wirklich viel in der Bibel gelesen, habe ich viel gebetet und irgendwann war es einfach so weit, dass ich es echt wusste. Und jetzt gerade sind wir als Familie wieder an so einem Punkt, wo wir nach Gottes Reden oder auf Gottes Stimme besonders hören wollen. Wir haben vorher gesagt, wir suchen eine Wohnung und wir wissen eben nicht genau, wo Gott uns haben will. Und wir haben da so eine Wohnung im Blick und die gefällt uns ziemlich gut, aber wir wissen nicht, ist es wirklich Gottes Wille? Und mir fällt es gerade schwer, auf Gottes Stimme zu hören. Und wenn ich dann auf meine stille Zeit schaue und wie ich Bibel lese und bete, dann wird es mir ziemlich schnell klar, warum mir es gerade so schwer fällt, auf Gottes Stimme zu hören. Weil einfach in letzter Zeit diese innige Vertrautheit nimmer so innig war, wie sie mal war in meinem Leben. Und ich weiß aber auch, dass ich will nicht, dass es so bleibt, sondern da möchte ich wieder hin. Ich möchte wieder mit Gott wirklich vertraut sein und ihn und sein Wort gut kennen. Und wenn ihr vielleicht den gleichen Mangel in eurem Leben feststellt, wenn ihr sagt, ja, also meine stille Zeit ist einfach auch ein Krampf und ich krieg's nicht hin und es fällt mir schwer und ich hätte so gern eine innigere Beziehung zu Gott, dann möchte ich dir Mut machen. Bleib nicht dabei stehen, bei dem Mangel, sondern gib der Bibel und auch dem Gebet wieder einen höheren Stellenwert in deinem Leben. Richtet euch feste Zeiten ein, in denen ihr euch ganz bewusst für Gott Zeit nehmt. Zum Beispiel eine halbe Stunde früher aufstehen, da ist schon viel gewonnen. Wenn ihr morgens fit genug seid, um zu lesen, heißt es. Wenn nicht, dann macht das nach dem Mittagessen oder abends vorm zu Bett gehen. Irgendwo werdet ihr was finden, wo ihr euch eine Zeit einrichten könnt, eine feste Zeit am Tag, wo ihr ein Date mit Gott habt. Es ist total wertvoll, mit ihm einen vertrauten Umgang zu haben. Und ja, ich wünsche uns allen, dass wir uns das nicht entgehen lassen, sondern dass wir diesen Schatz auch nutzen, den wir haben. Also, der Elisa wurde berufen und er wurde befähigt durch das, dass er mit dem Elia unterwegs war und da viel gelernt hat. Und jetzt als letzter Schritt kommt noch die Bestätigung. Also der dritte Punkt, bestätigt. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 9 bis 15 lesen aus 2. Könige 2. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: Möchte mir doch ein zweifacher Anteil an deinem Geist gegeben werden. Er sprach: Du hast etwas Schweres erbeten. Wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde, so wird es dir zuteil werden. Wenn aber nicht, so wird es nicht geschehen. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Elisa aber sah ihn und rief: mein Vater, der Wagen Israels und seine Reiter. Und als er ihn nicht mehr sah, nahm er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elisa, der von ihm herabgefallen war, und schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüberstanden, das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor ihm zur Erde. Also hier wird der Elisa wirklich bestätigt. Für die Prophetensöhne war es ganz offensichtlich, Elisa ist der Nachfolger von Elia. Durch dieses Wunder, das den Jordan teilen konnte, genauso wie es vorher der Elia getan hat, war für die Prophetensöhne ganz klar, der Elisa ist der nächste Propheten Israel. Und von Elisa selber war es auch schon ganz klar, dass er dieser Nachfolger sein soll, denn er hatte ja gesehen, wie der Elia entrückt wurde. Und das war ja sein Wunsch gewesen. Weil was sich der Elisa da in Vers 9 wünscht, dieser zweifache Anteil am Geist des Elia, das ist nicht Größenwahnsinn oder irgendwas in der Art, sondern es ist einfach nur die Bitte darum, der Nachfolger von Elia zu werden. In Israel war es damals üblich, dass der erstgeborene Sohn in dem Haus von dem Erbe das Doppelte bekam. Also weil er einfach der Nachfolger vom Vater wurde. Er war danach, wenn der Vater gestorben war, war der älteste Sohn des Familienoberhaupt und er hat den doppelten Anteil vom Erbe bekommen. Und genau um das bittet hier auch der Elisa. Er möchte der Nachfolger vom Elia werden. Und der Elisa, der wird im Prinzip auch doppelt bestätigt hier. Also einmal ganz persönlich dadurch, dass er sieht, wie der Elia entrückt wird. Und dann dadurch, dass die 50 Prophetensöhne dieses Wunder sehen und sagen, tatsächlich, der Geist von Elia ruht auf Elisa. Gott hat sich also ganz klar zu seinem berufenen und befähigten Propheten gestellt und hat ihn bestätigt. Ja, und so eine öffentlichkeitswirksame Bestätigung unseres Glaubens, die würden wir uns vielleicht wünschen, aber ich denke, die wenigsten von uns werden sie erleben. Aber Gott bestätigt trotzdem unseren Glauben und auch unseren Dienst, den wir für ihn tun. Und das tut er wiederum durch den Heiligen Geist. Jetzt machen wir nochmal einen Ausflug ins Neue Testament. Römer 8, die Verse 14 bis 16. Römerbrief, Kapitel 8, 14 bis 16. direkt nach der Apostelgeschichte. Römer 8, Abvers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Heilige Geist, der gibt uns die Gewissheit, Kinder Gottes zu sein. Und durch den Heiligen Geist können wir Gott unseren Vater nennen. Und dieses Abba, was da steht, ist ein ganz vertrautes Wort, so wie Papa. Wir können tatsächlich Papa zu Gott sagen. Auch wenn es uns vielleicht manchmal etwas schwerfällt, mir selber auch. Aber wir können es sagen. So vertraut können wir mit Gott sein. Und diese Tiefe der Beziehung, die kannten Elia und Elisa noch nicht. Da waren sie noch weit davon entfernt. Wir sind heute unglaublich gesegnet dadurch, dass wir im neuen Bund leben. Und dadurch, dass wir zurückschauen können auf das vollbrachte Opfer von Jesus. Wir kennen Gott heute als unseren liebenden Vater. Im Neuen Testament leuchtet die Liebe Gottes ganz besonders hervor, noch mehr als im Alten. Und im Alten Testament ist dafür die Heiligkeit Gottes greifbarer als im Neuen. Aber beides ist Gottes Wesen, die Heiligkeit und die Liebe. Und wir dürfen die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen. Manche sagen ja, also mit diesem blutrünstigen Gott aus dem Alten Testament, da will ich nichts zu tun haben. Ich glaube an den lieben Gott des Neuen Testamentes. Aber dieser Liebe, in Anführungszeichen, Gott des Neuen Testamentes, der ist noch genauso heilig wie der, in Anführungszeichen, blutrünstige Gott des Alten Testamentes. Gott hasst die Sünde heute noch genauso wie damals. Er hasst die Sünde noch genauso wie damals, als die Sintflut auf die Welt kam. Und wenn er uns nicht versprochen hätte, dass so eine Sintflut nicht mehr kommt, ich glaube, die Erde wäre schon mehrere hundert Male wieder gerichtsreif gewesen dafür. Und wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen, dann müssen wir sagen, wir haben eigentlich nichts anderes als das Gericht verdient, als deutsches Volk, als Europäer. Aber, und das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, Gott liebt die Sünder. Und er liebt die Sünder so sehr, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn für sie zu opfern. Und jeder, der dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, der wird ein Kind Gottes und bekommt eben diesen Heiligen Geist, um den es uns heute geht. Und dieser Heilige Geist, der bringt Früchte in uns hervor. Und zwar Früchte, die direkt von Gott kommen. In Galater 5, Vers 22 können wir nachlesen, wie diese Früchte aussehen oder diese Frucht aussieht. Galater 5, Vers 22. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die dieser Heilige Geist in uns wirken möchte, die er in Menschen wirkt. Und das ist vielleicht nicht so imposant wie dieser gestaute Jordan, den der Elisa hatte. Aber es ist nachhaltiger. Der Jordan, der ist, nachdem der Elisa durch war, wieder in sein Bett zurückgekehrt. Und der Heilige Geist, der verändert Menschen wirklich nachhaltig. Durch den Heiligen Geist wurden aus diesen verängstigten Jüngern, die sich in Jerusalem eingeschlossen hatten, die Angst hatten davor, dass die Römer sie jetzt auch als nächstes noch ans Kreuz hinnageln, da wurden Männer, die bereit waren, für ihren Glauben in den Tod zu gehen, die Jesus bezeugt haben bei jeder Gelegenheit. Durch den Heiligen Geist wurde aus dem Paulus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt hat, der wichtigste Missionar der Kirchengeschichte. Durch den Heiligen Geist wurde der Sklavenhändler und Vergewaltiger John Newton ein Prediger. Oder durch den Heiligen Geist wurde auch der Zuchthäusler und Verbrecher Wolfgang Dick ein glühender Evangelist. Und so können wir weitermachen. Ich weiß nicht, ob ihr Markus Finkel kennt, der Soulbooks verlegt. Der war früher ein Heroin-Junkie. Und Gott hat ihn so verändert, dass er heute ein liebender Familienvater sein kann und Geschäftsinhaber von einem christlichen Verlag. Und durch den Heiligen Geist kannst du jetzt deine Lebensgeschichte einsetzen. Wie sah dein Leben früher aus und wie sieht es heute aus? Wie hat dich dieser Heilige Geist verändert? Und das ist wirklich ja, unglaublich nachhaltiger. Durch den Heiligen Geist kommen Menschen aus der Dunkelheit ins Licht. Durch den Heiligen Geist werden Menschen für die Ewigkeit gerettet. Unglaublich nachhaltiger als ein gestauter Jordan. Und wenn dieser Heilige Geist in dir wohnt, wenn du weißt, ja, ich bin ein Kind Gottes, dann danke Gott dafür, dass er dich berufen hat, dass er dich befähigt hat, ihm zu dienen in seinem Reich und dass er dir die Gewissheit gegeben hat, sein Kind zu sein, dass er dich bestätigt hat. Und wenn du weißt, dass du diesen Heiligen Geist nicht hast, so vielleicht schon jahrelang in die Gemeinde kommst und immer noch nicht wirklich an Jesus glaubst, nicht umgekehrt bist, dann wäre heute der Zeitpunkt, an dem du umkehren solltest. Amen.